Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Manchmal startet eine Geschichte nicht dort, wo man sie erwartet. Nicht im Zielraum, nicht auf dem Siegerpodest, sondern an einem Tag, in dem das Leben plötzlich alles stoppt. Unser heutiger Gast kennt genau so einen Moment. Er ist Skirennläufer mit einer Karriere, die konsequent nach oben ging. Vom Frankenwald auf die großen Trainingshänge, vom Nachwuchsrennen hin zum Europacup. Mit einem klaren Ziel vor Augen, Weltcup, Top-Level, die ganzen großen Abfahrten. Doch dann kam Kitzbühel, ein Trainingslauf auf der Streif, ein Sprung, ein Fehler, der keiner hätte sein dürfen, und ein Aufprall, der sein Leben komplett verändert hat. Die Diagnose danach war brutal. Kreuzbandverletzung an beiden Knien, eine schwere Gehirnerschütterung und die Erkenntnis, dass selbst der einfachste Schritt, das Gehen, wieder neu gelernt werden muss. Für die meisten Menschen wäre das das Ende gewesen. Für Jakob war es der Anfang eines neuen Weges. Ein Weg, der nicht aus Adrenalin besteht, sondern aus Geduld. Nicht aus Geschwindigkeit, sondern aus kleinen Fortschritten. Ein Weg, in dem jeder Millimeter zählt und in dem man sich selbst noch einmal ganz neu kennenlernt. In dieser Folge sprechen wir über genau diesen Weg, über Schmerzen und Hoffnung, über Reha und Rückschläge, über Identität und Selbstzweifel, über Menschen, die an seiner Seite standen und darüber, wie man weiterlebt, wenn der Sport, den man liebt, plötzlich weit weg ist. Wir sprechen über die Stille nach dem Sturz, über die ersten Schritte zurück ins Leben, über die Angst, die bleibt, und die Zuversicht, die wiederkommt. Ich bin Mr. F und ich freue mich sehr, mit einem Athleten zu sprechen, dessen Geschichte nicht von Geschwindigkeit erzählt wird, sondern von Tiefe, Mut und echter Entwicklung. Willkommen bei Zwischenvisite und Vision Medizin im Gespräch. Willkommen, Jakob Schramm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenvisite und Vision Medizin im Gespräch. Und zum Abschluss unseres Sportmonats haben wir ein absolutes Highlight für euch. Wir haben einen ganz speziellen Gast eingeladen, der eigentlich perfekt zu unserer Jahreszeit passt. Hallo Jakob, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Jakob, für alle, die dich vielleicht noch nicht so kennen, wer bist du und wie würdest du dich selbst beschreiben?
Super, den Namen kennen ja die meisten jetzt schon, die gut zugehört haben. Ich komme aus Oberfranken, also in einer Region, wo man nicht unbedingt Ski fährt, und habe mich jetzt entschieden, dafür zu kämpfen, wieder auf die Ski zu kommen, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem es mich letzten Winter ziemlich schwer erwischt hat. Ja, ich würde sagen, ich bin ein Kämpfer. Sag's mir, würde ich mich beschreiben.
Das würde ich auch schon so sehen. Alleine schon, wenn man das Intro hört, dann wissen viele Leute schon, heute wird spannend, heute gehen wir tatsächlich mal so rein, wie das alles passiert ist, was passiert ist, und vor allem viel, viel wichtiger, wie du da aus diesen, dich wieder jetzt zurückgekämpft hast. Du stehst ja jetzt wieder kurz davor, können wir schon mal so verraten, dass du mal wieder in die Skier reinsteigst. Aber das hast du schon vorher angesprochen, du kommst aus Franken.
Genau.
Wie kommt man denn in Franken zum Skifahren?
Tatsächlich durch einen Vater, der Skifanat ist und sehr viel dafür getan hat, dass er so viel Sport treibt und eben auch seine Leidenschaft teilt, das Skifahren. Dann einfach ganz viel Glück, ganz viel Leidenschaft und viel Kampf die ganze Karriere.
Sehr gut. Jetzt bist du ja um Franken nach Bayern runtergezogen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, aufgrund des Skifahrens, oder?
Ja, genau. Mich hat es mit 16 runtergezogen aufs Skiinternat hier in Berchtesgaden. Und dann bin ich hier geblieben. Das war der einfachste Weg zu der Zeit. Ich habe mich ausgekannt, ich habe meine Leute gekannt, habe auch den Markus kennengelernt, wo wir uns gerade aufnehmen, der mich jetzt auch durch die schweren Verletzungen durchgebracht hat. Und ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung bisher.
Das glaube ich auch. Und wir können ja auch verraten, schon mal vorab, du hast ja vorletztes Jahr noch den Europacup gewonnen, oder? Bei Lien.
Genau, in Quitfjell den letzten Europacup der Saison. Dann ging es in die letzte Saison rein mit ohne Erwartungen an mich selbst. Ich glaube, da waren wir noch genauer darüber sprechen.
Genau. Was hier ist. Wir gehen jetzt mal rein. Der sportliche Weg. Dein großer Traum, der Sprung vom Europacup in den Weltcup. Wo standst du, bevor die Verletzung kam?
Ich würde sagen, ich war so auf dem Sprung vom Weltcup Läufe jenseits der Top 30 in die Top 30. Also von einem guten Europacup Läufer, der aufs Podest fahren kann, in die Punkte-Ränge rein, Weltcup. Und das war auch der Schritt, den ich mit den Trainern geplant hatte. Es war jetzt noch nicht die Rede von einer Qualifikation für die WM, weil es natürlich immer mein Ziel war. Aber man muss natürlich Schritt für Schritt gehen. Und da war der nächste Schritt natürlich, die Top 30 zu fahren. Und genau das war eigentlich zu der Zeit auch möglich. Also ich weiß, die zwei Trainingspartner in Kitzbühel, die waren beide ordentlich. Am ersten Tag sowieso, am zweiten Tag dann bis dahin, wo ich gestürzt bin. Und dann war ich jedes Mal auf Top 30 Niveau unterwegs. Das wäre auf jeden Fall möglich.
Wow, echt, also faszinierend, gut ab. Welche Rennen oder Momente waren denn bis dann so deine Highlights, wo du sagst, da, bis jetzt, das ist so das, wo ich mich wenn ich mich aufbaue, wo ich mich am liebsten zurückerinnere?
Als erstes fällt mir da die JWM 2017 ein. Da wurde ich ganz unverhofft mitgenommen als junger Bursch, da habe ich gerade mal 18 Jahre alt. Und bin gegen 21-Jährige damals gefahren. Ich glaube, vor der Saison hat da keiner mitgerechnet, dass ich da mitgenommen werde, geschweige denn mir selbst. War ich plötzlich in Schweden, wo ich noch nie war, war bei einer WM dabei, wo alles groß aufgezogen war. Also natürlich im Vergleich zu den richtigen Weltmeisterschaften auch noch ein kleineres Event, aber trotzdem, für mich war es damals riesig, so wunderschön, nur schönes Wetter kam, so viel Ski gefahren. Aber das ist so der erste Moment, wo ich sage, das war toll. Und natürlich dann auch mit der Skandinavien, mein Europacup-Sieg in Kütfällen, mein erster Podestplatz in Narvik. Das waren alles tolle Erlebnisse, die ich durch Skifahren machen durfte.
Würdest du jetzt sagen, schon mal bevor wir reingehen in die ganze Leidensgeschichte, dass dich auch die Momente jetzt so ein bisschen unterstützt haben, zu sehen, was möglich ist?
Ja, auf jeden Fall. Ohne die Momente hätte ich jetzt nicht so den Drang, wieder dorthin zu kommen oder noch mehr zu erreichen.
Ja.
Ich glaube, wenn man nur kämpft, wir haben jetzt von Kämpfen gesprochen, man nur kämpft und nie ein Erfolgserlebnis mitbekommt, dann wird es irgendwann immer schwerer, sich irgendwo Energie rauszuziehen. Aber genau aus diesen Momenten ziehe ich mir dann halt auch die Energie.
Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal beschreiben, was denn die größten Unterschiede zwischen Europa und Weltcup sind in Technik, Speed und Mentalität auch?
Also im Technikbereich kann ich jetzt vielleicht, jetzt sind der absolute Experte, oder du musst nachdenken, das ist ein Bescheid, was der Unterschied zwischen einem und einem ist. Speedbezogen kann ich sagen, dass die Strecken im Weltcup natürlich deutlich anspruchsvoller sind, eisiger, schlagiger, Geschwindigkeit, weitere Sprünge und natürlich die Zuschauer, die Menge nach, die man dann zuschwert. Und das Feld im Europacup verglichen mit dem Weltcup ist halt nochmal viel breiter auf einem Niveau, würde ich sagen. Im Weltcup hast du die absoluten Top-Leute und die gehören da natürlich auch hin. Und die Leute, die dann aus dem Europacup sich durchsetzen können, auch nach vorne. Im Europacup hast du aber 40 Leute, die wahrscheinlich Top 10 Platzierungen fahren können. Was das Durchsetzen im jungen Alter vor allem, das ist echt gar nicht so leicht macht. Das Gleiche geht dann natürlich im Weltcup wieder weiter.
Ja. Die letzte Frage, bevor wir in deine Verletzung reinkommen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Du fährst ja Super-Ski. Jetzt gibt's ja noch den Slalom. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal erklären, was da der Unterschied ist, weil viele sehen ja Skifahren, die denken sich dann, okay, warum ist der jetzt nicht dabei? Gerade so Vorgänger von dir, Felix Neureuther oder sowas, der ist ja auch nicht alles gefahren.
Also grundsätzlich gehe ich jetzt mal über den Riesenslalom, das ist eigentlich so die Grunddisziplin für jeden Skifahrer. Da haben wir immer die zwei Stangen mit dem Stoff dazwischen markant. Ja, der Super-G geht einen Schritt weiter, der ist eigentlich ähnlich wie ein Riesenslalom, nur gibt es da nur einen Durchgang und die Geschwindigkeit ist höher. Also der Super-G liegt irgendwo zwischen Riesenslalom und dann der nächsten Stufe der Abfahrt, wo man eigentlich das Hangprofil ein Stück weit abfährt. Das Slalom wiederum ist dann eine Stufe niedrige oder kürzere Torabstände als beim Riesenslalom. Wir haben nur noch eine Stange, die gekippt wird, also kein Stoff mehr. Eine Stange haben. Und ja, da werden einfach so kurze Radien im Vergleich zum Super-G gefahren, dass man nur 65 Meter lange Ski hat. Im Super-G haben wir 212, 214 teilweise. Also es geht hauptsächlich um Radien und Torabstände.
Ja. Jakob, nimm uns jetzt mal mit in den Tag in Kitzbühel. Trainingslauf auf der Streif. Was ist dann passiert?
Ich hatte eigentlich einen ganz ordentlichen Lauf. Habe aber gemerkt, ich bin ein bisschen müde. Hatte schon die Wochen davor ein bisschen Trainingsstress, weil ich auch davor schon leicht verletzt war und dann wieder was aufholen musste. Bin dann Mitte der Abfahrt in Kitzbühel bin ich etwas in die höhere Hocke gegangen, versucht ein bisschen die Kräfte zu schonen. Und zwei, drei Kurven später nach dem Seitelansprung konnte ich dann den Druck nicht mehr ganz halten. Nach einem kleinen Schlag erwischt, bin nach innen ausgewichen, konnte den Druck nicht halten, hat der Außerski aber plötzlich wieder angefangen zu greifen. Dadurch hat es mir das rechte Knie verletzt, das Kreuzband ist gerissen, was jetzt für den Skifahrer, glaube ich, leider ein Standardmechanismus ist. Es zieht einen hinten rein, das Kreuzband gibt nach. Aber jetzt wäre das noch nicht schlimm genug, wenn ich dann den Zahnstall rein mit gestreckten Füßen voraus und dabei hat es mir das linke Knie luxiert. Das heißt, beide Kreuzbänder waren durch das Außenband, war Knöchern ausgerissen und zwei, drei Muskelstrukturen hat es auch noch abgerissen. Was dann am Ende eigentlich am meisten weh getan hat. Also die Kreuzbänder, die reißen halt, die spürt man dann gar nicht so schlimm im Nachgang. Aber die Muskulatur, die da abgerissen war, die hat schon ziemlich stark gebrannt.
Also du bist ja damit, was wir nachrecherchiert haben, mit über 100 Stundenkilometer rein in den Fangzaun.
Ja, knapp 90.
Ja. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr so beschrieben, wenn man vom 16. Stock eines Hochhauses runterspringt, ungefähr die Geschwindigkeit bis runter zum Boden, dass man sich da mal so ein bisschen vorstellen kann, was das für Kräfte sind, die da auf so einen Körper einwirken. Und ich greife schon mal vor, dein Therapeut Markus hat einmal gesagt, Skifahrer sind die also die gelenkigsten und kräftigsten Athleten, die es gibt. Aber selbst wenn dann solche Kräfte wirken, da ist, glaube ich, das beste Training erstmal nichts.
Genau. Also man kann sich auf vieles vorbereiten. Aber um das zu trainieren, hat der Markus gesagt, da müsste man fast hier durch die 30er-Zone eben mal mit 80 durchfahren und dann spannt man vorne ein Netz, macht da Vollbremse und lässt mich hier das Netz reinschießen und schaut, was passiert. Schwierig, dann solche Kräfte dann noch in Stand zu halten.
Ja. Jakob, was sind dir oder was ist dir denn in den ersten Momenten so durch den Kopf gegangen, als du gespürt hast, da ist was
drin? Also als mir das Kreuzband gerissen ist, ich habe das jetzt schon öfter erzählt, und vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. In dem Moment dachte ich wirklich so daran, dass jetzt zum Beispiel Karriere wahrscheinlich vorbei ist. Ich hatte ja schon zwei Kreuzbandrisse, zwei Knorpelschäden. Und jetzt nochmal eine Kreuzbandreha zu machen, war für mich immer so, ja, ich ziehe sie durch, aber dann ist wahrscheinlich dann auch mal Schluss. Dann bin ich in den Fangzaun zum Wiegen gekommen und habe dann gesehen, dass mein linkes Knie viel mehr noch abbekommen hat als das rechte. Da kam schon eher wieder gleich der Gedanke, es wird hart, aber vielleicht muss doch nochmal hinbekommen. Und ein, zwei Tage später weiß ich dann auch noch, war dann auch der Gedanke schon wieder, einmal noch Olympische Spiele miterleben, das wär's. Zwar ich sag, nur ein Kreuzbandriss wäre Karriereende gewesen, aber jetzt diese dreifache Kreuzbandriss, der ist es dann plötzlich nicht. Muss ich sagen, irgendwie reizt mich der Gedanke dran, mit so einer schweren Verletzung dann doch noch auf dieses hohe Level zu kommen, dieses Top-Niveau wieder zu erreichen. Reizt mich irgendwie, das ist irgendwie so eine Challenge, dass ich sag, wenn ich das schaffe, kann ich extrem stolz sein. Natürlich kann auch jeder stolz sein, der sich nur ein Kreuzband reißt. Das ist schon schlimm genug. Aber wie gesagt, das war irgendwie die würdet ihr mich da jetzt, habe ich Reiz.
Ja. Wie erfährt man denn sowas, Jakob? Du bist ja dann mit Sicherheit direkt ins Krankenhaus gekommen und wohl wahrscheinlich ein CT gemacht, ein MRT gemacht. Wie kommt da so ein Arzt zu dir? Wer kommt da überhaupt? Kommt euer Mannschaftsarzt zu dir und sagt dir das und das ist die Diagnose? Oder ist es dann tatsächlich ein ganz normaler Arzt in der Klinik, der darauf mit Sicherheit an dem Tag auch spezialisiert war, weil das Streif passiert ja öfter von solche Unfälle. Wie ist das?
Also ich habe zunächst mal nicht viel mitbekommen, Gott sei Dank. Also ich wurde am Hang noch gut weggeschossen. Dann bis ich irgendwann im Krankenhauszimmer aufgewacht bin, habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Sie haben ein CT gemacht, um Knochenbrüche auszuschließen, wenn es auch erst hieß, es könnte vielleicht ein offener Bruch oder ähnliches sein. Aber direkt von den Bandstrukturen wussten wir jetzt noch nicht so viel. Es war dann nur mein Teamarzt, der in Kitzbühel dabei war, war dann im Zimmer, der hat dann mal das rechte Knie getestet, hat dann schon gesagt, ja, rechts ist wahrscheinlich das vordere, ja. Links war eingegipst, weil es halt eben so instabil war, dass man gesagt hat, da geht man kein Risiko ein und lässt es einfach nicht. Deswegen, da musste ich 1-2 Tage noch warten, bis wir in München waren. Richtiges MRT machen. Und dann eben auch gleich überlegen.
Ja. Du bist dann aber in München operiert worden, vom Dr. Köhne, oder? Ja. Und Dr. Köhne kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon, aus der Folge Endoprothetik am Knie. Jakob Eurosport hat geschrieben, Jakob Schramm muss das Gehen neu lernen. Fühlt sich das an, wenn man sowas liest über sich selbst?
Lustig. Also es ist halt, also insofern lustig, weil es ja nicht geschrieben war, ich wusste, wie man geht. Kommt es halt in dem Moment nicht. Ich glaube, die Bild hat auch Ähnliches geschrieben. Es ist halt übertrieben, um Blicks einzufahren. Aber an sich muss ich halt einfach schauen, dass ich überhaupt wieder auf die Beine komme. Weil ein Kreuzbandriss ist schon so, dass man erstmal mit Krücken geht. Ja, was macht man, wenn man 3 hat?
Ja.
Kannst du nicht auch im Bett aufstehen und einfach aufs Klo losgehen. Deswegen musst du halt mich langsam wieder rantasten mit dem Gehwagen und Krücken dann langsam wieder die Bewegung reinbekommen. Das war freilich am Anfang etwas unrund, aber das war mein Weg von, ich muss es wirklich neu lernen, weil die Bewegung an sich war ja möglich.
Ja. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das mal sehen wollen, was damit gemeint war mit Jakob muss das Gehen neu lernen und wie er da in seinem Rollstuhl sitzt, den empfehle ich, seinen Instagram-Kanal zu folgen. Da hat er ein super Bild drin, wo er auch lächelt dabei. Also von daher scheint es wohl in dem Moment ganz okay gewesen zu sein für die Situation. Jakob, gab es einen Moment, in dem du wirklich dachtest, das war's? Oder war da tatsächlich das Kämpfergehen am Anfang schon komplett da und wo du gesagt hast, ich schaff's?
Es war, die erste Woche war ein bisschen hart, weil ich eben nur im Krankenbett lag, mich wenig bewegen konnte. Dann bin ich eingekommen, oder nach Berchtesgaden in die Feriennot zu Markus gekommen. Und ab dann dachte ich eigentlich, es geht jetzt bergauf. Nur einmal gab es dann noch einen Moment, da dachte ich, jetzt ist wirklich vorbei mit Skifahren und wird es auch schwierig mit normalen Kniefunktionen. Da war ich in einem Rollstuhl nachgesessen. War mit Markus seinen Sohn draußen ein bisschen am Basketballkorb. Und bei ihm daheim geht's ein bisschen steil vom Gelände weg, also nicht um Straße runter, das ist eine kleine Rampe. Leider habe ich nicht auf sein Rad gehört und habe gewartet, bis er rauskommt, um wieder in die Ferienwohnung zurückzurollen, sondern dachte, ich schaffe das selbst. Bin aber aufgrund von ein bisschen Nässe auf der Straße weggerutscht, hat es mich bergab gedreht und ich bin bergab zum Nachbarn runtergefahren. Nachhinein ist eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, der Markus kann die noch besser erzählen, aber ja, bin an den Abhang runter aus dem Rollstuhl raus. Das rechte Knie hat es mir immer durchgebogen. Da dachte ich dann, das Kreuzband ist wieder durch. Gott sei Dank war es aber nur eine sehr, sehr aggressive Mobilisationsmethode am Ende. Und ja, dann kam der Markus schon rausgerannt, in Unterwäsche gerade aus der Dusche raus, dann zurückgetragen ins Zimmer. Mich versucht zu trösten, weil da war ich am Boden, muss ich sagen. Ich dachte, raus mit dem rechten Knie. Weil viele Sehnen bleiben ja auch nicht mehr wirklich.
Nee, und vor allem so frisch operiert nicht. Ich glaube, der Operateur hätte sich gefreut. Jakob, an wen hast du dich dann am Anfang zuerst gehalten oder woher hast du den Halt bekommen? Das ist ja schon eine heftige Verletzung, also beide Kreuzbänder luxiert, das eine Gehirnerschütterung. Ist da Familie, Verein, Eltern, Freunde, Trainer da?
Am meisten geholfen hat mir meine Freundin, die ist jeden Tag nach München gefahren, hat mich besucht. Auch meine Eltern waren oft da, mein Vater, meine Oma, die eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus wollte, die war plötzlich mal in München. Ich weiß nicht, ob die Leben lang irgendwann mal in München war. Und ja, auch die ganze Woche, als ich da im Bett lag, waren fast jeden Tag war jemand da, hat mich besucht, hat geschaut, dass die Zeit nicht zu lange wird für mich. Da bin ich schon sehr dankbar, dass sich da so viele Leute um mich gekümmert haben. Aber jetzt auch dann der Markus mit der Ferienwohnung, ja, die Hilde, die sich um mich gekümmert hat, mental sowie körperlich. Das ist schon, wenn man zurückblickt, ist schon Wahnsinn, wer da alles versucht hat zu helfen.
Das ist echt schön zu hören. Also, das ist wirklich toll. Ich habe auf dem Hinweg hierher zu dir, habe ich einen Podcast von 360 Media gehört mit dem Benny Hendricks von Leipzig, der gesagt hat, am Anfang waren bei ihm ganz viele Leute da, die haben geschrieben und so weiter. Am Ende tatsächlicherweise Josh Kimmich, der sich gemeldet hat. Ist es bei dir auch so gewesen, dass mit der Zeit immer weniger waren oder dauerhaft?
Es ist schon so, dass natürlich am Anfang die meisten Erschreckung zeigen, ich melde mich mal lieber bei ihm. Und das ist, glaube ich, auch so, dass nicht die ganze Zeit jeder nachfragt, hey, nach zwei Monaten, nach fünf Monaten, hey, wie geht's, wie schaut's aus, bist bei mir auf Ski? Also, es bringt da Unruhe rein, sich ständig äußern zu müssen, ständig Update geben zu müssen. Da ist besser, man hat seine 5, 6 Leute um sich, die sich wirklich darum scheren, wie es weitergeht, wie man weiterkommt, anstatt dass jeder irgendwie mitmischen will und jeder ständig Update braucht. Also, ja. Ich glaube, das ist gut so, dass nicht jeder ständig nachfragt. Und die wichtigsten Personen, die haben sich definitiv immer wieder gemeldet.
Sehr gut. Das ist, da bin ich auch tatsächlich voll bei dir. Ich sehe das auch so. Ich habe da jetzt einen doofen Vergleich. Ich betreue zwischendrin so eine 85-jährige ältere Dame, die jetzt auch mehrfach, also in den letzten 2 Jahren, 6 OPs hinter sich hat, auch orthopädisch. Das ist immer so, wenn die in Reha ist oder in der Klinik ist, dann ruft man die jeden Tag an. Ja, aber sie kann dir halt einfach auch nicht mehr sagen als, geht gut. Und sie erzählt ja dann vielleicht, wie der Tag ist. Aber ja, wirklich viel bringen tut das ja auch nichts.
Ich hatte es bei der Einkleidung, wenn es dann natürlich alle Skikollegen mal wieder gesammelt triffst, wenn da jeder Zweite fragt, hey, wie schaut's aus, wann kommst du wieder am Ski? Dann hast du eigentlich 50 Mal am Tag die gleiche Antwort zu geben. Ja, ist schön, wenn die Leute nachfragen und das wird wirklich interessiert. Aber ja, wie gesagt, das reicht einmal im Jahr bei der Einkleidung. Wenn sonst alle 2 Wochen jeder schreiben will, dann wäre das 15.
Jakob, für das nächste Mal, wenn ein Kollege von dir eine Verletzung hat oder der jemand, der jetzt gerade vielleicht in der Situation ist, Tipp für die nächste Einkleidung, ein T-Shirt vorher bedrucken lassen. Mir geht's gut, alles super. Das spart viel weh.
Ich hoffe, ich muss mir das lieber zulegen.
Das hoffe ich auch.
Das ist vielleicht ein Taktiker.
Jakob, was war denn der schlimmste Moment körperlich, aber auch mental?
Stuhlsturz. Wirklich, also nach dem Sturz selber war es natürlich auch schlimm. Aber dadurch, dass ich schnell betäubt wurde, war das dann irgendwie in dem Moment okay, weil ich nichts mitbekommen habe. Vielleicht nach einem ersten Krankenhaus das Aufwachen, als der Arzt da war und ich ein bisschen wusste, was jetzt für Schaden entstanden ist an mir. War auch nicht schön, aber ich glaube, der Rollstuhlabsturz war im ersten Moment schon das Schlimmste, weil ich voller Hoffnung war, dass jetzt bergauf geht. Und dann noch so ein Schockmoment kam, wo ich dachte, boah, bitte nicht jetzt noch eine Verletzung durch so ein Blödsinn.
Ja. Wir kommen jetzt mal in deine Reha-Phase rein. Wie fängt man denn dann an, wenn man wortwörtlich wieder bei Null steht? Wie ja auch die Eurosport oder auch die Sporthilfe im Porträt beschrieben hat. Er muss wieder das gehen lernen.
Das war gar nicht so einfach. Ich musste es erstmal ankommen, dass ich einen Rollstuhl habe und dass ich eine Wohnung habe, die mir Gott sei Dank der Markus dann zur Verfügung gestellt hat, wo ich mich ja irgendwie ein bisschen bewegen konnte. meine eigentliche Wohnung waren dort Stufen, die war eigentlich, wenn ich mit dem Rollstuhl gar nicht von einem Zimmer ins andere kommen. Und dann hat der Markus eigentlich angefangen, mich jeden Tag so zu behandeln, dass das Knie erstmal mal abschwillt, dass ein bisschen Beweglichkeit wieder reinkommt. Das rechte Knie konnte man eigentlich recht gut behandeln, weil das ja Kreuzband ist, war das kann man normal angehen. Linke war das Problem mit der Muskulatur, die gerissen war und den Kreuzbändern, die noch nicht operiert worden waren. Die kamen erst in der zweiten OP dann. Und so haben wir uns dann halt von Tag zu Tag gehandelt. Jeden kleinen Fortschritt haben wir gefeiert. Kam dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt kann ich mit der Schiene, die ich da hatte, die es für militärisch fürs linke Bein auch ohne Kreuzbänder gegeben hat, jetzt kann man dann vielleicht mal testen, so ein bisschen mit zwei Krücken zu gehen. War dann halt eher ein Rumpeln, auch nur kurze Strecken. Aber ich glaube, ich wurde recht fleißig auf der Laufbahn mit meinen Eltern und meinen Freunden. Dann ging das eigentlich von Woche zu Woche besser, bis ich dann kurz vor der zweiten OP nicht schon wieder Kniebeugen war.
Wow. Echt faszinierend, dass du das dann davor schon wieder so konntest. Also ist ja doch nicht so ganz ohne.
Ja, der Markus weiß da, glaube ich, was für Belastungen man so einem Körper zumuten kann. Er wusste auch, wir können da jetzt mit den Schienen, die ich hatte, kann man nichts kaputt machen. Und ja, wir können da eher noch was rausholen, wenn wir die Muskulatur und OS so stärken, dass man nicht zu viel nach der zweiten OP wieder verdient.
Wie sah denn deine Reha-Struktur aus, also Tagesplan, Training, Physiokrafttraum, Lymphdrainage etc.?
Meistens, also in der Zeit, als ich noch nicht aus dem Haus raus konnte, die ersten zwei, drei Wochen, da war es so, dass der Markus früher immer kam, Mittag einmal kam, oder Mittag und Abend, je nachdem, was er zu tun hatte. Und zwischendrin habe ich nur geschaut, dass ich ein bisschen meinen Kreislauf hochhalte. War echt schwindelig in der ersten Phase. Und hatte ein bisschen Armübungen gemacht, ein bisschen Rumpfübungen. Einfach mich ein bisschen aus dem Bett in Rollstuhl zurück bewegt. Also ganz gegangen wird. Zweites Studium hatte ich natürlich ein bisschen.
Sehr gut.
Das heißt, ich war unversorgt, hatte Tätigkeiten, die ich machen konnte und musste mich nicht die ganze Zeit den Schmerzen oder mit den folgenden Verletzungen befassen.
Ja, das ist echt super. Das lenkt dann auch so ein bisschen ab von dem Normalen, wo wir gleich bei meiner nächsten Frage wären. Was war denn körperlich die größte Herausforderung? Die Kraft, Beweglichkeit, Stabilität, Schmerzen?
Schmerzen waren es gar nicht so. Da bin ich auch sehr dankbar. Also glaube, durch das mit dem Rollstuhl haben wir so viel gerade Beugen im rechten Knie schon geholt, dass das eigentlich ein Problem in der Mobilisation war dann. Die Challenge war es dann eher links, die Beugen auszuholen. Also Beweglichkeit ist jetzt, ich würde sagen, bei 130 Grad an einem guten Tag. Ich glaube, 150 sind das Maximum, was man rausholen kann. Mal schauen, wie nah wir da noch rankommen. Aber ich glaube, die Beweglichkeit war so mit das Schwierigste, weil die Kraft war recht schnell wieder da. Und Schmerzen war eigentlich Gott sei Dank kein Thema.
Sehr gut. Was war denn mental die größte Hürde? Angst, Geduld, Selbstzweifel?
Am Anfang war es die Angst, dass es nicht mehr so wird oder nicht mehr so wird, wie ich mir das wünsche. Und da geht es weniger darum, dass ich nochmal auf Weltcup-Niveau Ski fahre, sondern dass ich nochmal schmerzfrei gehen kann. Da hatte ich schon mal Angst. Geduld hatte ich komischerweise viel, hatte ich die letzten Rehas nicht so, vielleicht war das so ein Learning.
Ja.
Ich hatte einfach, glaube ich, ganz viel Unterstützung von Markus, eine Hilde von der Lena, aus meiner Freundin, was es mir echt leicht gemacht hat, einfach Tag für Tag zu arbeiten und zu versuchen, am besten, also das beste Resultat jetzt am Ende aus der Reha rauszuholen.
Gab es denn auch Rückschritte als außer dem mit dem Rollstuhl?
Nee.
Sehr gut. Hat der eine gereicht.
Das ist das Verrückte. Ich lag am Boden, bin ein bisschen aufgestanden, nochmal am Boden und dann seitdem klopfen wir auf Holz. Ich glaube jetzt.
Ja, wir haben nur Gewichtsscheiben hier.
Ja, seitdem wirklich nur noch bergauf und du hast es vorhin schon angesprochen, nächste Woche, jetzt stand der Aufnahme, geht es wahrscheinlich auf Ski. Das ist mal satte 4 Monate früher, als wir ursprünglich mal konservativ gedacht haben.
Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet das, wenn ihr die Folge gleich am Anfang hört, dann steht wahrscheinlich Jakob jetzt gerade auf den Skiern. Was bedeutet in dieser Zeit, ich bin ein Kämpfer?
Ich habe meine ganze Skikarriere immer wieder so Phasen, wo ich kämpfen musste, dass Verletzungen waren oder vielleicht auch mal schwierige Saisons, wo ich nicht die Leistung abrufen konnte, die ich eigentlich drauf hatte, wo der nächste Schritt eher war, im Kader zu bleiben, als vielleicht den nächst höheren Kader zu erreichen. Und glaub, über dieses Mindset bin ich auch wieder an die Verletzungen herangegangen und habe versucht, einfach das zu machen, was ich mein ganzes Skifahrerleben gemacht habe, nämlich dafür kämpfen, dass ich Skifahren kann und dass ich irgendwie weiterkomme.
Wir kommen jetzt mal in die Rolle des Unfalls. Wie liegt denn ja dein Operateur, aber auch dein Physio-Sport-Athletik-Trainer Markus Hirschspiel. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2017. Dann hatte ich einen Kreuzbandriss, meine erste Verletzung, wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Dachte damals schon, jetzt ist vorbei mit dem Skifahren. Und dann weiß ich noch, bin ich oben vom Internat in der Früh runtergefahren zum ersten Termin. Den hatte ich, glaube ich, der Markus jetzt wird jetzt wahrscheinlich was Genaueres, Korrekteres sagen. Aber ich glaube, um 7:30 in der Früh oder 7 in der Früh bin ich mal eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil ich den Wecker scheinbar falsch gestellt hatte. So also das erste Zusammenkommen. Und da dachte ich schon, das kommt nicht gut an. Aber über die Jahre und über die Handlungen hinweg sind wir, glaube ich, zu einem guten Team zusammengewachsen. Und ich glaube, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auf menschlicher Ebene extrem weiterkommt.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn man Markus mal kennt, dann weiß man auch, wie das so ist. Und aus der Erfahrung raus und auch aus der Podcast-Aufnahme mit Markus, kann ich sagen, scheint wohl gerade dieses zu spät kommen, scheint wohl ein ganz gutes Omen für den Start zu sein. Bei der Hormona war es das Follower-Dasein oder Influencer dann noch zu sein. Bei dir war es das zu spät kommen, scheint wohl top zu laufen dann. Und dann auch vielleicht mit dem gewissen Erfolg mit dem Treppchen irgendwann mal. Aber dazu kommen wir später noch. Was bedeutet dir denn diese Konstanz? Jemand, der dich kennt, auch deine Geschichte und deine Art zu haben, der dich da unterstützt? Kein Problem, pass auf. Jetzt hast du ja mit Markus jemanden, der so eine gewisse Konstanz auch ist, in deiner ganzen Trainingsplanung, in dem ganzen Aufbau, der dich aber auch schon aus der Vergangenheit erkennt, du gerade erzählt hast, der aber auch deine Art natürlich kennt, weil ihr ja jeden Tag im Endeffekt zusammen seid. Wie wichtig ist das?
Jetzt auf die Reha.
Ja.
Insofern, glaube ich, wichtig, dass ich sofort das Vertrauen hatte, weil ich genau wusste, der Markus ist jemand, der augenzeugen Verletzungen umgehen kann, der ziemlich genau weiß, was ich brauche, was meine Knie so durchgemacht haben und was die jetzt in der nächsten Zeit brauchen. Und einfach jemand zu haben, der fachlich so breit und gut aufgestellt ist, ist einfach unglaublich wertvoll. Ne? Ich sag's immer wieder, ich habe zwar als Profi die Chance, dass ich so eine Reha mache, die jeden Tag stattfindet und die über ein Jahr lang stattfinden kann, das hat eine normale arbeitende Person wahrscheinlich nicht die Chance. Aber selbst dann brauchst du Spezialisten an deiner Seite, die wissen, was du tun. Da hilft es dir nichts, wenn einer 20 Minuten am Tag in dir umknetet und dann sagt er, jetzt machen wir noch eine halbe Stunde Ergo und dann machst du noch 10 Kniebeugen. Das war's. Das spielt sie dann nicht, sondern du brauchst jemanden, der sagt, der Knorpel braucht das Kreuzband braucht das und die Übung hilft noch, dass man die Flexibilität im linken Knie, im Beuger und so weiter wieder zurückgewinnen. Da mag es Gott sei Dank dieses Wissen.
Wie wichtig ist es denn in so einer Phase, Jakob, dass der komplette Plan also medizinischerseits, auch von ärztlicher Seite, also von Dr. Köhne aus, mit dem Markus Hirschspiel zusammen so perfekt für dich dann individuell gestaltet werden kann. Wie ist es für dich als Athlet, dass du dann sagst, ja, ich fühle mich da jetzt einfach auch sicher in den, mit diesen zwei Pfeilern?
Wie gesagt, es ist, diese Spezialisten zu haben, die jeder zum exakten Plan ausarbeiten können, ist wichtig, aber sollte ja auch irgendwo für einen Leistungssportler, ja, selbstverständlich eigentlich sein, weil man riskiert halt seine Gesundheit, gerade in so Extremsportarten wie im Skifahren und davon, riskiert man sechs Mal, dann muss er irgendwo wissen, wenn was passiert, das sind dann Leute da, die sich auskennen. Sollte auch eigentlich für jeden Menschen selbstverständlich sein, der Autounfall hat und das Gleiche durchleitet, dass der Spezialist findet, die ihm da durchhilft. Ja. Ist es halt leider wahrscheinlich nicht.
Nee, ich kann dir das aus vielen anderen Sportarten sagen, mit denen wir auch schon so Aufnahmen hatten oder die ich auch aus dem privaten Umfeld kenne. Es ist tatsächlich nicht so, auch diese Kommunikation zwischen Arzt, Therapeut, wie das hier stattfindet. Ich habe mir das am Anfang gar nicht vorstellen können, dass das wirklich so eins in eins läuft und dass die zwei auch tatsächlich anscheinend eine Verbindung haben, wo es auf kurzem Wege dann auch funktioniert und jeder weiß, wer den Dr. Köhne auch ein bisschen kennt und auch die Folge gehört hat, der steht ja mehr im OP, als dass er irgendwie eigentlich erreichbar wäre, aber es funktioniert dann trotzdem, diese Kombination, was ich wirklich toll finde und ich bin auch wirklich sehr glücklich, dass du die Kombination gefunden hast und zur Verfügung hast. Welche Rolle spielen denn dann auch Trainer, Bundeswehr und Freunde in so einer Phase?
Die Bundeswehr, vor allem, weil sie das Ganze natürlich finanziert, die macht den Leistungssport erstmal möglich für mich. Und auf Dauer ist eine Absicherung, wenn was passiert, sowohl nach der Karriere als auch währenddessen schon eben über die entstandenen Arztkosten, die sie begleicht, die Reha-Kosten, die sie begleicht. Und eben, schon gesagt, die Lebensgrundlage, die sie schafft. Und einfach die Freunde, Freundinnen, an die ihren Kopf ein bisschen halten, den Rücken stärken, wenn man es braucht, und da einfach mal eine Ablenkung vom Reha-Alltag schaffen. Egal ob beim Essen gehen oder Fußball schauen oder auch mal an der Xbox irgendwas für zocken.
Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil sonst ist man nur versteift auf die Reha und dann sieht man nichts und rechts nichts mehr.
Es ist auch manchmal wichtig, dass man Phasen 3, 4, 5 Wochen dabei, wo man wirklich mal durchzieht und volle Kanne durchachtet, was esse ich, was trainiere ich, wie schlafen. Aber das kann man das ganze Jahr durchziehen. Und das habe ich schon in Rehas im Knorpel gemerkt, dass das nicht geht, dass man sich da eher kaputt arbeitet. Und dieses Wissen habe ich jetzt Gott sei Dank ein bisschen übertragen können, habe einfach zwischendurch mal eine Woche Urlaub eingebaut oder mal eine Woche bei meinen Eltern daheim. Oder mal eine Woche, wo ich zwar trainiere, aber dann einfach mal einen Satz weniger machen, eine halbe Stunde früher fertig zu sein und dann einfach mal den Tag genießen zu können, schön zu tun.
Wie ist es dann, wenn du in so einem Tief bist und es gibt ja mal so Phasen in der Reha, wo man irgendwie keinen Fortschritt mehr selbst sieht, aber alle ansehen es. War die Freundin auch mal da und hat gesagt, hey, schau mal, wo du vorher warst, du bist auf dem richtigen Weg und dich da so ein bisschen auch wieder aufpäppelt.
Das Ding ist, wegen meiner Erfahrung weiß ich das eigentlich auch schon, dass solche Phasen normal sind. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, bis zur Zeit so ein bisschen so eine Phase, wo ich merke, es geht jetzt nicht mehr so viel extrem schnell voran, wie es davor war. Oder jetzt ist so, dass halt Fortschritte langsamer kommen. Gerade wenn es um die Feinmotorik, Agilität und sowas geht, es braucht einfach seine Zeit, weil die Proprioception, die ist einfach ein langwieriges Thema, wenn sie dort wiederkommen. Und kann ich jetzt aber mal, also wenn ich jetzt an die Zeit vor 1, 2 Monaten zurückdenke, wie ich mich da nicht so agil bewegt habe, dann sehe ich echt jetzt, ich bin jetzt auf einem guten Niveau, vielleicht dann auf dem Niveau, was ich vorher hatte, aber es ist trotzdem schon wieder so, dass ich sage, ich bin fitter als die Hälfte, die Hälfte der normalen Personen wahrscheinlich, die so ein bisschen Sport machen oder gar keinen Sport.
Ja, auch so, man darf ja immer nicht vergessen, so habe ich unseren Patienten immer versucht zu erklären, gerade so nach so OPs, die wirklich auch mit einer Nachbehandlung von einer sehr, sehr langen Zeit sind, beschrieben, am Anfang machst du natürlich die größten Schritte, dann geht's dann so wirklich so Step by Step bergauf und du siehst diesen Fortschritt, weil du dann eben vom Rollstuhl wieder ins Gehen oder auf die Krücken kommst und den Krücken ausziehen. Aber wie war es denn beim Skifahren, als du vom Juniorenbereich praktisch in den Weltcup-Bereich da jetzt reingegangen bist? Die letzten Züge, dass du da wirklich im Weltcup warst, waren ja wahrscheinlich auch kleinere Schritte und die auch gedauert haben.
Ne? Das ist, glaube ich, bei allen muss man lernen zu
genau.
Anfangen. Mal dahinter ist, lernt man recht schnell mal was, vielleicht auch bei einer Sprache oder ähnlich. Aber wenn es dann um das Hohe nehmen geht, das letzte
bisschen rein.
Der dauert fast Jahre. Ja. Klar, ich bin nur bis ich 18 geworden bin, dann gingen die Schritte recht schnell. Dann hast du Skibahn gelernt, dann bist du die erste Reihe gekommen, hast die erste Reihe gewonnen, dann bist du irgendwann in den Anschlag gekommen, aber dann, wenn du einmal da drin bist, da sind auch nur noch andere dabei, die gut Skifahren. Da geht es darum, wer holt die letzten Prozent raus und das zieht sich, oder das hat sich bei mir jetzt vom Punkt, wo ich 18 war, bis jetzt gezogen, dass ich da jedes Training versucht habe, irgendwie das rauszuholen, dass ich Richtung Weltcup komme.
Ja gut, wir kommen jetzt mal kurz in die mentale Stärke. Dann, wie geht man denn damit um, wenn der Körper nicht mehr das macht, was er jahrelang konnte?
Ja, ich glaube, es ist ein Prozess, den man dadurch brauchen muss, dass man es einfach akzeptieren muss irgendwann. Es ist, ich glaube, ich das in Worte zu fassen, weil zu ganz akzeptieren wird man es vielleicht auch nie. Dass jetzt bei mir die Beugung vielleicht nie wieder so sein wird beim rechten Bein, der Beugermuskel wird nie wieder so sein beim rechten Bein. Und das eigentlich nur wegen einem Moment putzen, das zu akzeptieren, ist schwierig, aber irgendwie, glaube ich, muss man es hinter sich zu lassen. Man muss schauen, kann man jetzt versuchen, das Beste noch rauszuholen aus der Situation und möglichst Funktionen rauszuholen, zum Beispiel, also auf mich bezogen, die Funktion des Knies so weit wieder möglich zu machen, dass es Skifahren möglich ist. War das Deutsch?
Ja, ist gut. Wie gehst du denn persönlich jetzt mit Angst um? Das ist wahrscheinlich die Frage, die du jetzt schon relativ häufig bekommen hast, jetzt wo es kurz davor steht, vor einem erneuten Sturz oder auch von erneuten Schmerzen gegeben wird.
Ich glaube, ich hab's jetzt die letzten Wochen selbst ein bisschen gemerkt, dass ich mir im Moment in die Hose machen will, wenn ich mit Bildung Start stehen würde. Und ich hab's, glaube ich, am schönsten gesagt, dass ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, bald Weltcuprennen zu fahren. Weil das einfach noch zu viele Schritte zwischen dem ich gehe jetzt wieder auf Ski und ich stehe beim schwersten Rennen der Saison im Start. Ja, das sind einfach noch zu viele Schritte. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich sage, normales Skifahren traue ich mir ohne Risiko oder ohne irgendwelche mentalen Probleme dazu, weil ich bin so fit, dass das kein Problem ist. Und alles, was danach kommt, das werde ich mir noch erarbeiten. Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie ich in einem halben Jahr da stehe, wenn vielleicht mal wieder ein Rennen nachgezogen wird. Bis dahin bin ich in einer ganz anderen körperlichen Verfassung wieder und habe eine ganz andere mentalen Verfassung, weil ich bis dahin wieder das Vertrauen auf Ski aufgebaut habe. Weil ich bis dann mit meinem Sportpsychologen gearbeitet habe, der mir dabei helfen wird, dass ich dann wieder mit Vertrauen im Start stehe, wenn ich.
Ja. Hat sich dein Blick auf den Sport verändert und dein Blick auf dich selbst?
Der erste Kurs wäre es nein, weil ich schon vor dem Sturz wusste, was das teilweise ein dreckiger Sport ist. Also dreckig im Sinne von nicht die Verantwortlichen drumherum. Das ist ein ganz anderes Thema, sondern es gab einfach so viele Verletzungen die letzten Jahre, besonders halt auch dieses Jahr wieder. Man sagt, klar kann da manchmal die Piste eine Rolle spielen oder was anderes am Material, aber trotzdem ist es einfach ein verletzungsfördernder Sport und das fand ich davor schon schade, nie immer noch schade, aber ich habe es akzeptiert und ich habe es trotzdem gemacht, den Sport. Werde es auch weiterhin versuchen zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich da irgendwas in meinem Mindset geändert hat.
Wie geht's dir denn jetzt mental so im Allgemeinen gefragt?
Sehr gut.
Wunderbar.
Und ich weiß, nächste Woche geht's zu 99% auf Ski, wenn man das mitspielt, drumherum, Wetter und Schneebedingungen.
Auch kann ich sehr sagen.
Denke ich auch. Und wie man ich das Jahr ganz gut nutzen konnte, auch, also trotz der Probleme, die ich hatte, habe ich das Jahr, glaube ich, ganz gut genutzt.
Wir gehen jetzt mal in die Ausblicke und Ziele. Und, weil wir kurz vor Weihnachten sind, auch in die Wunschliste rein. Was ist heute dein größter Traum, sportlich, aber auch persönlich?
Sportlich würde ich sagen, PGA-Tour gewinnen. Vor kurzem zu Gold waren. Nein, sportlich die Olympischen Spiele 2030. Das war so der erste Gedanke, den ich, oder nicht der erste, aber einer der Gedanken, die ich in München im Krankenhaus hatte. Wenn das nochmal hinhaut, dann hätte ich 6 im Lotto gewonnen. Das ist das oberste Ziel, das ich mir noch setzen kann, glaube ich. Und ja, was war der
Anteil? Persönlich. Ziemlich.
Mich ein Stück weit aber auf dem Skifahren abzukoppeln. Es war jahrelang so ein Jakob, der Skifahrer aus dem Frauenwald. Und das bin ich immer noch. Aber ich bin halt auch der Jakob, der Hauptmanagement studiert, der Musik macht, der einfach gern Sport treibt und der existiert auch ohne Skifahren.
Ja. Jakob, das sind sehr, sehr tolle Worte, die du da gewählt hast und auch sehr, sehr ehrliche Worte, weil man darf mal eins nicht vergessen, beim Skifahren ist es ja auch so, mit Mitte 30, Ende 30, okay, jetzt vielleicht mal den Zifon oder sowas weggelassen, da ist ja auch im Skisport eigentlich die Karriere ist mehr oder weniger Richtung Auslauf angesagt. Deswegen finde ich es ganz, ganz toll und wirklich bemerkenswert, dass du gesagt hast, hey, ich studiere dann nebenbei noch und dann halt auch was dich wieder verbindet mit dem Sport, weil das ist ja im Endeffekt seit, ja, Kindesalter an, dein Leben, Sport, Skifahren, vielleicht wird es irgendwas das Golfen, das geht nämlich länger, aber ich finde es wirklich toll und auch, dass du da so dran bleibst und auch die Zeit nutzt und nicht sagst, hey, ich trainiere mich jetzt zu Tode, sondern ich mache mein Studium auch noch weiter und baue mich da auf. Das ist auch ein riesengroßer Schritt, den man dann einfach geht und den du auch für dich gehst.
Ich meine, ich hatte genug Zeit, was zu machen. Brauche ich nicht, sage ich, lebe zum Stillstand. Menge. Sollte immer, glaube ich, irgendwas machen, um sich weiterzuentwickeln, egal auf welcher Ebene. Selbst wenn ich jetzt einen Kochkurs gemacht hätte.
Wäre auch super. Ja, definitiv. Man lernt nicht aus, Jakob, aber das wird dir die Oma wahrscheinlich auch schon öfters sagen. Was würdest du Menschen sagen, die gerade selbst sich verletzt haben oder verletzt sind, vielleicht verzweifeln oder vielleicht ohne eine Perspektive sind?
So, wie wir vorhin schon gesagt haben, glaub, die richtigen Spezialisten zu finden, das ist ein Riesending bei einer Verletzung, dass man einfach, also man soll halt die Auswahl des Arztes, die Auswahl der Physiotherapeuten, ist, glaube ich, was man gut durchdenken sollte. Dann selbst, wenn man den besten Arzt und den besten Physiotherapeuten hat, braucht man mich Geduld. Es ist nicht selbstverständlich, dass es von Anfang an gut läuft. Es sollte einfach froh sein, wenn überhaupt was vorangeht. Und wenn es mal kurzzeitig stagniert, muss man einfach durch. Das habe ich mehrmals jetzt schon mitbekommen. Einfach Geduld haben, wenn man Zeit investiert und wirklich kämpft dafür, dass man wieder gesund wird. Alles dafür macht und versucht, dann wird es meistens, glaube ich, auch gut.
Ja. Was hat dich denn am meisten überrascht, positiv oder negativ in dieser Zeit?
Also, überrascht hat mich, dass ich so geduldig geblieben bin. Was ich jetzt selten, höchstens mal anschauen in der ersten Zeit, dass ich selten mal so krass formulierten Nervenzusammenbruch hatte oder irgendwo, ich sage, ich verzweifle gerade, weil die Situation so beschissen läuft. Dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und negativ überrascht kann ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig was sagen. Das ist eigentlich sehr positiv, weil auch nichts mehr.
Welchen Satz möchtest du, dass die Menschen aus dieser Folge mitnehmen?
Eine gute Frage. Und ich würde sagen, ich wollte mal
letzte Frage, und das war tatsächlich die meistgestellte Frage, die wir bekommen haben, die wir noch einbauen konnten. Welchen Tipp, was das Skifahren angeht, hast du für Amateure?
Da bin ich, glaube ich, überhaupt nicht gut drin, weil die Trainerperspektive immer schon eine schwierige Perspektive zum
Skifahren. Und ich merke schon, dein Trainer hat seinen Spaß mit dir.
Wenn ich jetzt ganz allgemein sagen würde, Hände vor, Hüfte hoch, geht schon mal einiges in die richtige Richtung und es kann wenig schick gehen.
Na gut, wie siehst du das mit der Vorbereitung? Weil jetzt geht ja die Schieße dann los oder wenn ausgestrahlt wird, ist ja tatsächlich auch dies, also ich fange gerade die Saison richtig an. Siehst du das mit der Vorbereitung?
Inwiefern?
Für die Amateure.
Ach so, einfach, ja, man sollte nicht auf Ski gehen, wenn man gar keinen Sport vorher gemacht hat. Man soll sich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen andehnen, ein bisschen Kräftigungsübungen vielleicht machen, vielleicht mal ein oder zwei Laufen gehen, ist ein bisschen an die Anstellung gewöhnt, aber nicht einfach aus der Kalten los. Und ganz wichtig, am Skitag selber, vielleicht auch mal kurz ein bisschen durchmobilisieren, Hüfte kreisen, Arme kreisen, Knie ein bisschen kreisen, anstretchen, dann ist man schon mal deutlich weiter als der Großteil der Holländer, die da auf der Piste wären.
Jakob, danke für deine Offenheit, deine Stärke und dass du deinen Weg mit uns teilst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du alles zurückbekommst, was du liebst, Schritt für Schritt, Schwung für Schwung. Vielleicht denkst du an den Podcast, wenn du dann 2030 auf dem Podest stehst. Ich sag dir auf jeden Fall am Ende vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, während deines Trainings, dich da reinzuarbeiten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß auf den Skiern dann. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum Gespräch.
Danke.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch.